CRI Panorama. Eine Welt. Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
Ni hao, liebe Radiofreunde. Hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie Yu ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über multifunktionale Beamtungsgeräte im vollen Betrieb. Danach berichten wir über Bienenzucht gegen Armut in Fujian. Im dritten Beitrag geht es um Fashion Design in Suzhou on- und offline. Dann informieren wir Sie über Armutsbekämpfung in Guangxi. Zum Schluss werden wir Ihnen Ao Sun Dorje, einen professionellen Bogenbauer für tibetische Kultur, mal vorstellen. Seien Sie gespannt.
Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
China hat seine Unternehmen dazu aufgefordert, in vollem Betrieb multifunktionale Beatmungsgeräte herzustellen, um der in- und ausländischen Nachfrage gerechter zu werden. Wegen der Covid-19-Pandemie werden derartige lebensrettende Maschinen weltweit dringend benötigt. Die Entscheidung der chinesischen Regierung zählt eigene Angaben zufolge zugleich zu den Bemühungen darum, den schwer angeschlagenen internationalen Handel wieder anzukurbeln und dadurch die weltwirtschaftliche Entwicklung zu stabilisieren. Xu Keming, Vertreter des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, sagte, die globale Nachfrage nach multifunktionalen Beatmungsgeräten schneller derzeit in die Höhe. So würden mehrere Hersteller in 3 Schichten 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche nonstop arbeiten. In China gibt es insgesamt 21 Unternehmen, die multifunktionale Beatmungsgeräte produzieren können. 8 von ihnen dürfen die CE-Kennzeichnung der Europäischen Union auf ihren Produkten anbringen, sagte Xu. Derartige Hersteller hätten mittlerweile Verträge über die Produktion von mehr als 20.000 multifunktionalen Beatmungsgeräten unterzeichnet. Seit dem 19. März haben diese Unternehmen mehr als 1.700 multifunktionale Beatmungsgeräte an mehrere ausländische Krankenhäuser geliefert. Dies entspricht der Hälfte der Jahreslieferung für die inländischen Krankenhäuser in normalen Zeiten, sagte er. Es sei jedoch schwierig, die Produktion während der Pandemie in großem Maße aufzubauen, da ein Beatmungsgerät aus mehr als 1.000 Bauteilen bestehe und etliche Zulieferer von wichtigen Bauteilen in Europa angesiedelt seien. Deshalb ist es unrealistisch zu erwarten, dass China, das ein Fünftel der globalen Beatmungsgerätproduktion ausmacht, den gesamten Bedarf alleine decken kann, sagte der Vertreter des Industrieministeriums. Nach Auffassung von Xin Guobin, dem stellvertretenden Minister für Industrie und Informationstechnologie, wird der globale Handel unausweichlich von der Covid-19-Pandemie schwer getroffen. China will dabei helfen, durch Förderung der Elektronik- und Automobilbranche die globalen Lieferketten zu stabilisieren. Zudem werden wir nach Kräften mehr medizinische Geräte und Pharmawirkstoffe an andere von der Seuche geplagte Länder liefern, sagte der Vizeminister. Nach seinen Angaben sind mehrere Ministerien derzeit dabei, wirtschaftspolitische Maßnahmen auszuarbeiten. Dazu gehöre beispielsweise die finanzielle Unterstützung für exportorientierte Firmen, um ihnen zu helfen, in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession zu überleben. Nach Angaben von Qin Hailin, Forscher beim chinesischen Zentrum für die Entwicklung der Informationsindustrie, erholt sich die chinesische Elektronikbranche nach dem allmählichen Abebben der Coronavirus-Epidemie in der Volksrepublik rasch. Mehr als 90% der Erwerbstätigen in diesem Sektor hätten inzwischen bereits ihre Arbeit wieder aufgenommen.
怀着的在路上的，你要走吗 ？Via Via， 易碎的骄傲着，那也曾是我的模样，沸腾着的，不安着的。你要去哪 ？Via Via， 谜样的，沉着的，故事你真的在听吗？
我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。
Das Leben von Zheng Quanfu erreichte einen Tiefpunkt, als der einzige Ernährer seiner Familie nach einem Autounfall im Jahr 2014 bettlägerig blieb. Ich konnte mir nicht einmal 100 Yuan ausleihen, weil niemand an meine Rückzahlungsfähigkeit glaubte, erinnert sich Zheng an diese schwierige Zeit. Zheng musste einen Ausweg finden, um seine zwei minderjährigen Söhne und kranke Familienmitglieder zu ernähren. So setzte er alle seine Hoffnungen auf die Bienenzucht. Zheng pflegte Bienen mit lokalen Methoden zu halten. Um April herum sammelte er Cymbidium von einem nahegelegenen Berg, um die Bienen anzulocken. Nachdem er die summenden Kreaturen mit Melasse in die Bienenstöcke gelockt hatte, trug er die Bienen nach Hause, um sie zu züchten. Obwohl der Berg mit dichten Wäldern und reichlich vorhandenen Nektarquellen gesegnet ist, konnte Zheng mit seinen unprofessionellen Methoden jedoch nicht genügend Bienen anziehen. Mit der Entschlossenheit, von der Bienenzucht zu leben, schloss sich Zheng einer lokalen Genossenschaft an, die ihn bei der Bienenzucht und der Honigproduktion unterstützt hatte. Die Genossenschaft schrieb ihn Ende 2015 sogar für eine 20-tägige Schulung am Institut für Bienenwissenschaft an der Fujian-Universität für Land- und Forstwirtschaft an. Zheng kann sich noch lebhafter daran erinnern, wie ein Lehrer die Arbeitsteilung in einer Honigbienenkolonie mit Stofftieren erklärte. Ein Spielzeug mit einem Mobiltelefon stellte Bienen dar, die für das Versenden von Nachrichten zuständig waren, und das mit einem Korb stellte diejenigen dar, die Pollen von Pflanzen sammelten. Es ist wie ein wahr gewordener Traum, dass ich an Kursen teilnehmen und etwas an einer Universität lernen konnte, sagte Zheng. Bei der Schulung hat sich Zheng Kenntnisse zur Erhöhung der Überlebensrate von Bienen und zur Verbesserung der Honigqualität angeeignet. Zheng besitzt zurzeit 500 Bienenstöcke. Seine Familie zog 2016 aus dem alten Lehmhaus in ein neues Backsteinhaus um. 2018 verdiente Zheng 200.000 Yuan vom Verkauf von 2 Tonnen Honig. Der Imker will nun den Bewohnern seines Dorfes auch zum Wohlstand verhelfen. Er arbeitet seit 3 Jahren mit dem lokalen Amt für Armenhilfe zusammen und gibt armen Haushalten Rat bei der Bienenzucht. Jeden Tag fährt er 2 Stunden mit seinem Motorrad, um Unterricht zu erteilen. Für ihn ist es zur Routine geworden, vormittags Vorlesungen zu halten und nachmittags mit seinen Schülern auf dem Feld zu arbeiten. Er verdient 400 Yuan für jede Lektion. Er sei bereit, sein Wissen unter den Dorfbewohnern zu verbreiten, ob er bezahlt wird oder nicht, so Zheng. Huang Qisheng, einer von Zhengs Schülern, lernt seit fast 4 Jahren bei ihm Bienenzucht. Er besitzt heute mehr als 30 Bienenstöcke und hat sich dadurch aus der Armut befreit. Ich möchte weiter bei Zheng lernen. Die Bienenzucht ist für mich eine dauerhafte Karriere, sagt Huang. Inzwischen beantragt die lokale Verwaltung eine Zertifizierung für die heimischen Honigprodukte, um die lokale Industrie anzukurbeln. Zheng erwartet in diesem Jahr 1000 Bienenstöcke. Er hat eine Imkergenossenschaft gegründet und viele Dorfbewohner überredet, sich ihm anzuschließen.
借问后宫谁的思念。 声响听我依然等，皆是春风无限飞，声响听我依然
Im Jahr 2013 eröffnete Frau Zhou Liyan ihr Modegeschäft im Zentrum der ostchinesischen Stadt Suzhou. In der Kleiderboutique namens He Yan Qipao auf der Pingjianglu-Straße entwirft Zhou seitdem hauptsächlich das traditionelle chinesische Etui-Kleid, das Qipao, mit modernen Modeelementen. In den folgenden Jahren sind mehrere Modeläden in Suzhou entstanden, die moderne Mode mit privaten Designs der antiken Suzhou-Stickerei und Maßschneiderei verbinden. Heute ist Suzhou ein in ganz China berühmtes Industriezentrum für Textilien und Mode. Diese Industrien verzeichneten im Jahr 2018 ein Umsatzvolumen in Höhe von 150 Milliarden Yuan Renminbi, etwa 19,28 Milliarden Euro. Das Modegeschäft in der Textil- und Modestadt bombt, vor allem beim Onlinehandel. Dies hängt stark mit den derzeit in China sehr beliebten Livestreaming-Apps zusammen. Lu Yunlan, Inhaberin des Modegeschäfts Masiana Modedesign Suzhou, ist eine sehr beliebte Moderatorin einer solchen Livestream-App. Sie hat derzeit über 30.000 Fans und überträgt jede Woche 6-mal live. Bei jeder Übertragung stellt sie 50 bis 80 neue Modedesigns vor und erhält täglich bis zu über 3.000 Bestellungen. Am 12. Dezember 2018 machte sie eine 10-stündige Live-Sendung und verzeichnete dabei ein Umsatzvolumen von knapp 3 Millionen Yuan Renminbi. Die Live-Übertragungen verbinden das Online- mit dem Offline-Geschäft. Sie haben dem Unternehmen innerhalb von nur 6 Monaten sogar ein Umsatzvolumen von 40 Millionen Yuan Renminbi eingebracht. Die zu Suzhou gehörende Gemeinde Yunshang nimmt täglich zahlreiche Modebestellungen an, die individuelle Ansprüche erfüllen. Frau Hu Liping ist eine selbstständige Modedesignerin, die in Shanghai seit 8 Jahren Geschäfte in dieser Branche betreibt. Nun arbeitete sie daran, eine Zweigstelle in Suzhou zu eröffnen. Ihrer Meinung nach streben die Kunden derzeit sehr nach Individualität. Das gleiche Modedesign über 1000 Mal zu verkaufen, sei heute gar nicht mehr vorstellbar. Eine kleine Bestellung von nur 100 Kleidungsstücken nehmen viele traditionelle Textilunternehmen aber nur ungern an. Die Gemeinde Yunshang, ein Dorf für Modedesign, stellt dafür eine Lösung bereit. Es gibt dort eine kleine Firma, die kleine Modebestellungen mit findigen Stücken akzeptiert. Liu Dan, stellvertretende Generalmanagerin des Unternehmens, erklärt, dass Individualität und kleine Modebestellungen momentan in China ein Trend seien. Daher sei ihre Firma im Mai 2018 gegründet worden. Die fortschrittliche Bandproduktion hat die Effizienz um 20% erhöht und viele Inspirationen und Fantasien von Designern Realität werden lassen. Die in den 1980er Jahren geborene Lehrerin Jin Jiaqi von der Suzhou Universität hat mehrere Jahre in einem großen Kleidungsunternehmen gearbeitet. Nun möchte sie die Mode-Boutique Yini mit ihrer eigenen Kreativität starten. Die Kosten für kleine Modebestellungen sind relativ hoch, aber die einzelnen Kleidungsstücke können auch für einen höheren Preis verkauft werden. Dadurch hat man nicht weniger Gewinn, betont Jin. Sie möchte ihre eigenen Ressourcen im Bereich Design nutzen und eine allgemeine Plattform aufbauen, die online und offline verbindet. Sie will dadurch mehr modische Werke von Designern auf ihrer Plattform präsentieren und neue Designer vom Umsatzdruck befreien, um mehr junge Leute zu ermuntern, sich in der Modebranche zu versuchen.
Thank you.
Der 53-jährige Osun Doye ist ein professioneller Burgenbauer aus dem Kreis Yanka in der nordwestchinesischen Provinz Qinghai. Der im autonomen Bezirk Huangnan der Tibeter befindliche Kreis ist in ganz China als Heimat des Bogenschießes bekannt, da jede Familie in der Region einen Bogen besitzt und jeder männliche Bewohner sich mit der Herstellung und Nutzung von Pfählen auskennt. Die Herstellung von Bögen aus Wasserbüffelnhorn ist in der Ortschaft sehr beliebt und wird inzwischen auch von der chinesischen Regierung als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Osun Dongye hat alles Wissenswerte über Bögen und ihre Herstellung von seinem Onkel gelernt. Als er 24 Jahre alt war, ging er für eine Dienstreise nach Lhasa im autonomen Gebiet Tibet. Dort lernte er zufällig einen Bogenmacher namens Sutrim kennen. Osun Dongye zufolge arbeitete Sutrim oft an billigen Bögen für Kinder. Es schien, als ob er Bögen nicht nur für Geld herstellte, sondern für einen heiligen Glauben. Mich hat seine Konzentration tief beeindruckt. Deshalb habe ich entschieden, in meine Heimat zurückzukehren und mich mit der Bogenproduktion zu beschäftigen, so der 53-Jährige. Da die Herstellung eines Büffelnhornbogens harte Handarbeit ist, die komplizierte Kunstfertigkeiten bedarf und viel Zeit in Anspruch nimmt, interessieren sich jüngere Generationen kaum dafür. Als Osun Dongye nach Yanka zurückging, erfuhr er, dass der traditionelle Bogen mit dem Ableben älterer Handwerker in der Region fast verschwunden war. In der Heimat des Bogenschießes war es schwer geworden, einen Bogen zu kaufen. Um den wertvollen Kulturschatz zu schützen, hat Osun Dongye im Jahr 2012 seinen Job aufgegeben und ein eigenes Unternehmen gegründet, das auf die Herstellung von Bögen aus Wasserbüffelnhorn spezialisiert ist. Die Herstellung eines hochqualitativen Büffelnhornbogens dauert etwa ein halbes Jahr. Aufgrund dieses langen Produktionsprozesses lief das Geschäft am Anfang schlecht. Aber meine spezielle emotionale Verbindung zum Bogen hat mich immer weiter vorangetrieben, erklärt Osun Dongye. 2014 nahm er ein paar Büffelnhornbögen mit und nahm an einem internationalen Bogenschießwettbewerb in Südkorea teil. Zu seiner Überraschung machten seine Bögen unter den ausländischen Bogenschützen die Runde und waren schnell ausverkauft. Dieses Erlebnis erfüllte den erfahrenen Bogenbauer mit Stolz und überzeugte ihn, dass die Büffelnhornbögen eine gute Zukunft haben. Seit 2015 findet in der Provinz Qinghai jährlich ein internationales Bogenschieß-Einladungsturnier statt. Diese Veranstaltung bietet Osun Dongye eine Plattform, der ganzen Welt seine einzigartigen Büffelnhornbögen besser zu präsentieren. Viele Bogenschützen aus Ländern wie den USA, Deutschland, Spanien und Südkorea zeigten großes Interesse für das Kulturerbe und gaben Bestellungen für den einzigartigen tibetischen Bogen auf. Um erstklassige Büffelnhornbögen herstellen zu können, sucht Osun Dongye weltweit nach Rohstoffen von hoher Qualität. Zugleich verbessert er auf Basis der traditionellen Produktionsmethoden seine Kunstfertigkeiten ständig. Jetzt besitzt sein Unternehmen 40 Mitarbeiter und es erhält immer mehr Bestellungen aus dem In- und Ausland. Seit Jahren erhöht China seinen Einsatz zum Schutz und zur Überlieferung von immateriellem Kulturerbe. Dies hat neue Möglichkeiten für die weitere Entwicklung des Büffelhornbogens geschaffen. Ossondongye plant nun, eine Kunst- und Kulturzone fürs Bogenschießen zu errichten. Dort können Besucher durch Probeschießen mit echtem Fell und Bogen den Charme des Büffelhornbogens selbst erleben.
Thank you.
间。
Der autonome Landkreis Duan der Yao ist einer von vier extrem armen Landkreisen in der Region Guangxi. Deshalb ist er eines der Hauptziele der Bemühungen Chinas bei der Armenhilfe. Die Lokalregierung ermutigt die Dorfbewohner inzwischen, mit Hilfe eines lokalen Unternehmens Viehzucht zu betreiben und dadurch ihr Einkommen zu erhöhen. Der 65-jährige Tang Yun Chang lebt in der Gemeinde Dusu im autonomen Landkreis Duan der Yao-Minderheit. Vor 3 Jahren führt er mit seinen 5-köpfigen Familien ein unglückliches Leben, da sie mit medizinischen Problemen zu kämpfen hatten.
Mein Enkel bekam Mittelmeeranämie. Anschließend erlitt meine Frau Nierenversagen. Wir haben unser ganzes Geld für die Behandlung und Operationen für die Krankheiten verwendet.
Nachdem die chinesische Regierung gezielte Maßnahmen zur Anhilfe ergriffen hat, ermutigte ihn die lokalen Behörden dazu, mit der Zucht und dem Verkauf von Vieh Geld zu verdienen.
Das Kalb, das ich gekauft habe, war 5.000 bis 6.000 Renminbi wert. Nachdem ich es 1 Jahr lang aufgezogen habe, verkaufte ich es allerdings für über 10.000 Renminbi. Ich habe die Kosten hochgerechnet und festgestellt, dass ich damit viel verdienen kann. Ich habe jetzt Kredite für 10 Kälber und habe mit 2 Kälbern angefangen, also habe ich jetzt schon 12.
Tang Yunchang sagte, er braucht sich keine Sorgen zu machen, dass er seine Tiere nicht verkaufen könne, da die Kälber von einem lokalen Unternehmen namens Guangxi Jiahao stammen, das versprochen habe, sie zurückzukaufen. Wie Gan Liu, ein Vertreter von Guangxi Jiahao, sagte, das Unternehmen profitiere ebenfalls von dieser Vereinbarung.
Wir nutzen verschiedene Teile des Viehs und verarbeiten sie. Wir können aus einem Tier über 130 Produkte herstellen und verkaufen sie zu unterschiedlichen Preisen. Wir kaufen das Vieh von den Dorfbewohnern für ungefähr 15.000 Yuan. Aber nachdem es verarbeitet wurde, können wir es für rund 30.000 Yuan verkaufen.
In Duan gibt es etwa 30.000 Viehzuchtstationen und 200 Genossenschaften, die jährlich rund 150.000 Rinder aufziehen können. Von 2016 bis 2018 wurden rund 82.000 Menschen und 43 Dörfer in dem Landkreis von Armut befreit.
夜空中最亮的星， 是否在意，是等太阳升起，还是意外先来临。我宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气，哦，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，哦，夜空中最亮的星，哦，请照亮。
Soeben hörten Sie das Lied Ihr Kung Jung Sie Schein Lang Du Xin, den hellsten Stern im Nachthimmel, gesungen von der Band Taupao Jihua, Escape. Damit neigte sich unser CRI-Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören.
哦，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，哦，夜空中最亮的星，哦，请照亮我前行。中最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？